bau-vergabe-recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. In einer unserer letzten Folgen haben wir uns mit den Mängelansprüchen nach der Abnahme befasst, konkret mit den Ansprüchen, die in § 13 der VOBB geregelt sind. Wir haben allerdings einen Anspruch noch nicht behandelt und das würden wir gerne in der heutigen Folge nachholen. Es soll jetzt um das Thema Minderung gehen. Wir können zunächst mal uns anschauen, was die VOBB dazu sagt und dann vielleicht auch noch darüber reden, was man sonst noch so landläufig unter Minderung versteht und ob das auch mit den Regelungen in der VOBB irgendwo in Einklang zu bringen ist. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns die Regelung in der VOBB an. Die findet man in § 13 Absatz 6. Eine relativ kurze Regelung, die es aber in sich hat. Ich lese sie mal kurz vor. Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmöglich oder würde sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer die Vergütung mindern. Und dann kommt ein Verweis auf § 638 BGB. Ein Satz, der zunächst mal grundsätzlich drei unterschiedliche Fallkonstellationen beinhaltet. Zum einen eben die Unzumutbarkeit der Mangelbeseitigung für den Auftraggeber. Vielleicht fangen wir mit dieser Sache mal an und vielleicht sollte man auch eins gleich mal vorweg schicken, die Minderung, das ist immer erst dann eigentlich ein Thema, wenn ansonsten tatsächlich die Mangelbeseitigung eben nicht funktioniert. Und die Minderung ist sozusagen dann der Ersatz dafür, wenn ich merke, okay, aus welchen Gründen auch immer ist die Beseitigung des Mangels nicht möglich. Diese Gründe sagt es dann eben der Absatz 6, die es da gibt. Dann mindere ich die Vergütung. Also ich lasse quasi das so, wie es ist, das Bauwerk mitsamt dem Mangel und schaue dann nur auf die Vergütung. Die wird dann eben gemindert. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten an. Beseitigung des Mangels ist für den Auftraggeber unzumutbar. Roman, was ist die Unzumutbarkeit? Was bedeutet das an dieser Stelle?
Ja, danke Andreas. Ich würde vielleicht erst nochmal betonen, es geht hier um die Unzumutbarkeit für den Auftraggeber. Es geht überhaupt nicht darum, wie aufwendig das für den Bauunternehmer ist, sondern es geht darum, welche Einbußen der Auftraggeber riskieren müsste, eingehen müsste oder erleiden würde, wenn er jetzt die Beseitigung verlangt. Das heißt, das ist eine eher ungewöhnliche Konstellation. Ich stelle mir jetzt mal vor, beispielsweise ein Gebäude, das in irgendeiner kommerziellen Nutzung ist. Und ich denke mal zum Beispiel an ein Theater oder was Vergleichbares. Und jetzt habe ich irgendwelche Defizite in diesem Kulturbau, in diesem Theaterbau, die können beseitigt werden. Es würde aber dazu führen, dass dafür beispielsweise der Saal 3 Monate gesperrt wird. In irgendeiner Hauptsaison langlaufende Programme, jeder kennt es, das ist alles über Jahre hinaus geplant. Und da wäre es für den Auftraggeber schon erheblich nachteilig, um jetzt nicht das Wort unzumutbar zu gebrauchen, wenn er beispielsweise ein Gerüst im Saal aufstellen müsste für irgendwelche Deckenarbeiten. Und das würde ihm mehr oder weniger eine ganze Saison verhageln. Und das sind die Fallgruppen oder das ist ein Beispiel für so eine Fallgruppe, wo ich klar sagen würde, das ist eine Unzumutbarkeit der Beseitigung, weil die Folgen, die negativen Folgen des Beseitigungsprozesses weit, weit überwiegen gegenüber den Vorteilen durch die Beseitigung des Mangels.
Da schließt sich gleich die Frage an, hast du so einen Fall in der Praxis schon mal gehabt? Also ich kann es für mich sagen, man denkt zwar ab und zu vielleicht mal drüber nach, aber im Regelfall sind es ja Konstellationen, in denen dann, wenn du jetzt gerade beschreibst, welche negativen Auswirkungen das Ganze für den Auftraggeber hat, dass wenn der Auftraggeber tatsächlich auf eine Mangelbeseitigung bestehen würde, ich nehme jetzt mal dein Theater und der Theaterbetreiber sagt, naja gut, dann mach doch die Mangelbeseitigung, ich miete so lange mal irgendwo anders einen großen Raum, ein großes Gebäude an, das kostet unfassbar viel Geld, dann wird im Zweifel der Auftragnehmer schreien und sagen, kann ja wohl nicht sein, dass ich diese ganzen Mangelfolgekosten, die dann vielleicht entstehen, auch tragen muss. Das wird für mich ja unverhältnismäßig. Also von daher können die, wir kommen dann gleich zu den anderen Fallgruppen, kann sich daran, glaube ich, auch ganz schnell mischen. Und ich persönlich habe diese Variante in der Praxis noch nie ziehen müssen oder ziehen können, weil die Konstellation, finde ich, schon sehr speziell ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut.
Doch, ich erinnere mich, ich versuche gerade mal ganz tief in meiner Fallmottenkiste zu kramen, ich erinnere mich an Interimsbauten. Und die Mängelbeseitigung hätte für die gesamte Nutzungsdauer, für die das Interim benötigt wurde, in Anspruch genommen. Und das heißt, das Interim wäre völlig unnutzbar gewesen, obwohl es am Ende baulich fertiggestellt ist und obwohl es am Ende baulich wunderbar ist, hätte man es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gebraucht.
Ich kann jetzt auch keinen Fall aus der Praxis direkt zitieren, aber ich kann nur noch so viel ergänzen, dass die Unzumutbarkeit wirklich sehr eng auszulegen ist an dieser Stelle. Also es geht nicht um Unbequemlichkeit oder um irgendwas, was einfach unpassend ist, was man einfach nicht will, sondern die Unzumutbarkeit, glaube ich, das muss wirklich in einem sehr, sehr engen Rahmen vorliegen und man muss das sehr streng auslegen. Das mit dem Interimsbauwerk, das leuchtet mir ein. Ich habe mal geschaut, was in der Rechtsprechung dafür Fälle gibt und da gab es zum Beispiel mal vor längerer Zeit einen Fall, da hat ein Auftraggeber eine Eigentumswohnung errichten lassen, die war mangelhaft und er hat in der Zwischenzeit aber einen Käufer gefunden, der diese mangelhafte Wohnung genommen hat und entsprechend wenig hat er dann auch dafür verlangt für diese Wohnung und das war so ein Fall, da gab es auch keine Möglichkeit mehr, die Mängel zu beseitigen, weil schlichtweg die Wohnung nicht mehr da war und weil es auch für den eigentlichen Auftraggeber unzumutbar gewesen wäre, wenn man jetzt nachträglich noch da irgendwas gemacht hätte. Also eine sehr merkwürdige Konstellation und bei dieser Fallkonstellation ist, glaube ich, der praktische Anwendungsfall sehr selten gegeben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das in der Praxis sehr oft vorkommt, dass man hier auf diese Variante 1 zurückgreifen muss.
Da kann man vielleicht auch nochmal kurz festhalten, mein Hintergrund dürfte wahrscheinlich sein, dass der Auftragnehmer ja das Recht zur zweiten Andienung hat. Wenn er was mangelhaft produziert, herstellt, hat er trotzdem immer das Recht, diesen Mangel selber beseitigen zu dürfen. Und in diesen Fällen, die wir gerade beschreiben, wird ihm ja diese Möglichkeit verwehrt. Das heißt, er hat einen Schuss, wenn der sitzt, alles gut. Wenn er nicht sitzt, wird ihm sofort Geld abgezogen und das vielleicht in einem höheren Maß, als ihn die Mangelbeseitigung kosten würde. Deswegen hat der Auftragnehmer ja häufig ein Interesse daran, den Mangel selbst zu beseitigen, um das volle Werkhonorar einzustreichen und diese Möglichkeit würde ihm in dieser Variante ja genommen werden und deswegen ist die eben auch sehr, sehr restriktiv auszulegen.
Dann schauen wir mal auf die zweite Variante mit einem Begriff, der zumindest für Juristen durchaus geläufig ist. Es geht jetzt um die Unmöglichkeit. Also ich lese nochmal die Regelung vor. Ist die Beseitigung des Mangels unmöglich? So kann eben entsprechend eine Minderung stattfinden. Der Begriff der Unmöglichkeit ist hier, denke ich, schon auch sehr generell zu sehen. Es geht hier, denke ich, um einen Fall der objektiven Unmöglichkeit und nicht um einen Fall der subjektiven Unmöglichkeit. So habe ich mir das zumindest mal eingeprägt, wobei ich auch gestehen muss, auch einen Fall mit Unmöglichkeit hatte ich in der Praxis in der Form da noch nicht. Dass eine Mangelbeseitigung objektiv unmöglich ist, gut, solche Fälle mag es bestimmt geben, wenn sich der Mangel derart manifestiert hat, dass er einfach nicht mehr beseitigt werden kann, weil vielleicht über den Mangel bereits was anderes wieder drüber gebaut wurde, weil es gar nicht möglich ist, irgendwo vielleicht nochmal nachzubessern. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ich gebe gleich mal an euch weiter. Hattet ihr schon mal so einen Fall der Unmöglichkeit?
Also ich möchte erstmal zustimmen, das ist mit Sicherheit die objektive Unmöglichkeit, denn würde ich in die anderen Unmöglichkeitstatbestände gehen, hätte ich keine Möglichkeit mehr abzugrenzen zur Unverhältnismäßigkeit und Unzumutbarkeit. Das heißt, hier kann nicht das komplette Repertoire der rechtlichen oder der juristischen Unmöglichkeit gemeint sein. Fälle hatte ich nicht, aber ich kann mir welche ausdenken oder vorstellen. Du hast es schon angedeutet, ich sehe zum einen Unikate. Das heißt, wenn ich Kunstwerke errichten wollte, die einzigartig sind, ich denke da an Kunst an Bau, irgendwelche Skulpturen, und der Entwurf stellt sich als nicht realisierbar heraus. Also ich denke jetzt an irgendwelche merkwürdig geformten Skulpturen, die am Ende des Tages tatsächlich aus Baustoffen nicht errichtbar sind, weil sie statisch sich selbst nicht mehr tragen, weil sie umstürzen würden oder einstürzen würden. Und die andere Fallgruppe, die mir einfallen würde, wäre womöglich eine rechtliche Unmöglichkeit. Und zwar könnte das der Fall sein, dass eine Zustimmung im Einzelfall, die vorgesehen war für eine bestimmte Bauart, am Ende niemals erteilt wird. Dann habe ich einen Baustoff, der verbaut wurde, ein Produkt, das verbaut wurde, das aber nie hätte verbaut werden dürfen und das vielleicht dann auch niemals wird verbaut werden können. Thorsten, ich sehe dich etwas skeptisch.
Ich überlege einfach nur, welche Varianten es noch geben kann und ich habe so das Bauchgefühl, dass auch die anerkannten Regeln der Technik da durchaus mal eine Rolle spielen können, weil wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ein Mangel nicht nur dann gegeben ist, wenn ich von dem LV, der Baubeschreibung, abweiche von der Leistungsbeschreibung, sondern auch dann, wenn ich die anerkannten Regeln der Technik nicht einhalte. Und ich kann mir schon Fälle vorstellen, wo vielleicht ein Auftraggeber eine Idee hat, was er haben möchte. Da bin ich jetzt schon fast bei deinen Unikaten, aber vielleicht dann eben nicht bei der Kunst, sondern beim Bauen generell. Und sich dann irgendwann herausstellt, dass etwas, was mal gewünscht war, also keine Ahnung, eine feuerfeste Leitung in irgendeiner bestimmten Wand, die so vielleicht gar nicht herstellbar ist. Und dann stellt man immer fest, man hat was gebaut. Es ist jetzt mangelhaft, weil irgendeine Vorschrift nicht eingehalten ist, aber es ist vielleicht objektiv unmöglich, sämtliche Bedingungen, die für die Wand, die für das Rohr, die für den Feuerschutz und für was weiß ich noch und dann vielleicht noch für eine Versammlungsstätte bestehen, gleichermaßen einzuhalten. Und dann habe ich irgendwann das Schlamassel zu sagen, ja gut, jetzt habe ich was gebaut, das kann ich nicht ganz so nutzen, wie ich es möchte, aber selbst wenn ich es jetzt wegreiße und neu baue, ich werde das, was ursprünglich gewollt war, nie hinbekommen. Und an solche Konstellationen könnte ich jetzt denken, aber man merkt schon, wenn ich jetzt lustige Beispiele aus dem Kopf heraus bilde, so diese ganz harte Konstruktion oder dieses harte Problem hatte ich in der Form auch noch nicht, weil die Mangelbeseitigung meistens schon noch möglich ist, halt mit unfassbar viel Aufwand. Und ich sage mal, die einfachste Variante der Mangelbeseitigung ist, wir reißen alles weg und bauen es nochmal. Also zurück auf los und nochmal neu starten. Und dann reden wir nicht darüber, dass es nicht möglich ist, sondern dann kommen wir gleich zur nächsten Variante. Dann wird es vielleicht etwas sehr aufwendig für den Auftragnehmer, aber möglich ist es meistens schon.
Also man sieht auch hier wieder, wie eng eigentlich der Anwendungsbereich ist und wie speziell diese Norm eigentlich formuliert ist. Das heißt, es gibt wirklich nur sehr wenig Fälle, wo in der Praxis mal eine Minderung nach § 13 Absatz 6 einschlägig sein kann. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante. Du hast sie gerade schon ein bisschen angedeutet, Thorsten. Es geht jetzt hier um einen unverhältnismäßig hohen Aufwand, der die Beseitigung des Mangels bedeuten würde. Ich lese nochmal vor. Würde die Beseitigung des Mangels einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so kann der Auftraggeber mindern. Also hier eigentlich zweiteilig. Wir haben zunächst mal einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und sie muss auch deswegen die Beseitigung noch vom Auftragnehmer verweigert werden. Der unverhältnismäßig hohe Aufwand, der wird ja oft auch in der Kommentarliteratur oder auch bei Vorträgen behandelt. Wie kann man den ja so kurz und knackig beschreiben, dass klar wird, was damit gemeint ist?
Ich wage mich mal aus der Deckung. Ich nehme jetzt mal die typischste Fallgruppe raus, die damit eigentlich gemeint ist. Da kommt immer dann ganz gerne der Begriff des sogenannten optischen Mangels. Es ist jetzt sicherlich, da muss man aufpassen, es ist nicht die einzige Erklärung für diese Alternative, aber vielleicht der Anwendungsfall, der dafür am typischsten ist. Und dann weiß man auch vielleicht, aus welcher Richtung das Ganze kommt. Den optischen Mangel grenzt man dann häufig in der Literatur ab von dem funktionalen Mangel. Das heißt, funktionaler Mangel, ich kann das Bauwerk oder das Gebäude nicht so nutzen, wie ich es eigentlich nutzen möchte. Und optischer Mangel heißt, es schaut halt einfach nicht ganz so gut aus, wie es sein sollte. Also simples Beispiel, ich habe irgendwo im Keller eine Stelle, die nicht so schön gestrichen ist. Und ja, da kommt mal jemand vorbei, denkt sich dann, vielleicht nicht der schönste Keller, aber eigentlich kann das Gebäude genutzt werden. Oder ich habe einen Kratzer irgendwo an der Hintertür raus zu den Müllräumen und ja, ist vielleicht an der Tür nicht ganz so schön, aber nicht so schlimm. Anders natürlich auch Mängel, die Optik betreffen, wenn eine Fassade von irgendeinem wichtigen Gebäude betroffen ist und da ist ja ein riesen Farbspritzer drauf, dann ist es zwar auch eine optische Beeinträchtigung, aber die dient dann oder schadet dann auch der Funktion zu repräsentieren. Oder wenn ich jetzt wieder an die Kunstwerke denke, ein Kunstwerk, das einen Kratzer hat, ja, das ist sicherlich problematischer oder auch gefühlt, das neue Auto ist mit einem Kratzer schlimmer, wenn es irgendwo auf der Fahrertür ist, als wenn es vielleicht irgendwo am Unterboden ist. Und diese Mängel, die dann eben nur optischer Natur sind, für dieses an sich gedacht, wo man sagen muss, es würde jetzt einen Riesenaufwand bedeuten, dieses optische Thema zu beseitigen, obwohl für den, der das Ganze danach gebrauchen muss, keine ja, Einschränkung bei der Nutzbarkeit da ist. Also ich glaube, damit hat man mal so den Hauptanwendungsfall beschrieben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die allumfassende Beschreibung, denn es gibt auch andere Mängel, die vielleicht dann irgendwie die Nutzbarkeit betreffen, wo trotzdem eine Einschränkung in der Nutzbarkeit vielleicht zurücktreten muss hinter den erheblichen Aufwand für den Auftragnehmer. Und da würde ich jetzt dann gleich nochmal kurz, bevor ich euch wieder das Wort gebe, den Gegenpol setzen, weil es auch ein bisschen Steckenpferd bei mir ist, wenn ich Schulungen halte. In der Praxis ist man da oft sehr, sehr ängstlich. Wenn Auftragnehmer diesen Einwand bringen und sagen, das ist unverhältnismäßig, dann ist ja die Fallhöhe für den Auftraggeber sehr, sehr hoch. Weil wenn er dann keine Minderung erklärt, sondern die Mangelbeseitigung durchführen lässt und später stellt sich raus, eine Minderung wäre eigentlich die richtige Lösung gewesen, dann bleibt er auf den Beseitigungskosten sitzen. Und da will ich jetzt einfach mal ja, ein Statement dazu abgeben, ich sag's mal so. Ich glaube, dass diese Fallgruppe auch nicht so einen großen Anwendungsbereich hat, wie es in der Praxis häufig verkauft wird. Denn für diese Unverhältnismäßigkeit ist es nicht maßgeblich alleine, welcher Aufwand beim Auftragnehmer besteht, sondern es kommt vor allem darauf an, welche Einschränkung sie beim Auftraggeber auslöst. Und wenn der Auftraggeber ein valides Interesse hat, die Leistung so zu bekommen, wie er sie bestellt hat, dann muss es ja auch so bekommen. Und wenn der Auftragnehmer einen Mangel produziert hat, daran vielleicht noch jetzt mal unjuristisch gesprochen in irgendeiner Form schuld ist, dann muss er auch in Kauf nehmen, dass vielleicht die Baumaßnahme für ihn defizitär läuft, er Geld verliert, für ihn sehr, sehr viel Zeit verloren geht und vielleicht der Beseitigungsaufwand viel teurer ist, als das, was er jemals damit verdient hätte. Das ist dann halt so, weil man einen Vertrag geschlossen hat, der zu erfüllen ist.
Würde ich dir voll und ganz zustimmen, Thorsten. Ich würde es vielleicht noch etwas mehr zuspitzen. Ich glaube, die Unverhältnismäßigkeit ist ganz nah bei Fallgruppen, die einen, sag ich mal, schikanösen Auftraggeber betreffen. Der will seinem Auftragnehmer auf die Nerven gehen aus anderen Gründen, obwohl er überhaupt kein sachliches Interesse mehr an der Mangelfreiheit hat. Alle Fälle, wo er irgendein legitimes Interesse hat, sind in aller Regel ganz weit weg von der Unverhältnismäßigkeit. Du hast es gerade schon angesprochen, auch bei den optischen Mängeln ist es selbstverständlich, dass ich erst einmal meine Leistung so haben möchte, wie ich sie bestellt habe. Ich meine, ein optischer Mangel, das klingt so banal, aber jeder von uns war schon in verschiedenen Hotelketten und die zeichnen sich alle durch ein gewisses Design aus. Und ich glaube, für jede dieser Hotelketten wäre es fatal, wenn im Eingangsbereich eines dieser Hotels der falsche Teppichboden in einem falschen Farbton verlegt wäre. Das ist nur optisch, aber es ist für das Hotel, für die Marke eine Katastrophe.
Ich kann noch mal ganz kurz sagen, wie der BGH diese Unverhältnismäßigkeit seit vielen Jahren beschreibt. Im Prinzip genau das, was ihr jetzt hier mit schönen Beispielen gesagt habt. Unverhältnismäßigkeit ist dann gegeben, und zwar nur dann gegeben, wenn der mit der Nachbesserung erzielte Erfolg bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem aufzuwendenden Mangelbeseitigungsbetrag steht. Also es ist wirklich auf ganz wenige Spezialfälle gemünzt, und in der Regel wird wohl ein Interesse an der Mangelbeseitigung da sein. Das heißt, man hat im Normalfall diese wirklich krasse Situation wohl nicht, dass man diese Unverhältnismäßigkeit hier so annehmen kann. Ich denke, man sieht jetzt schon an unseren Beispielen, die wir auch zum Teil ja schon mit gewisser Fantasie hier irgendwie mit einbringen mussten, das ist jetzt schon eine Regelung hier in § 13 Absatz 6, die an sehr, sehr strenge Vorgaben geknüpft ist. Jetzt gibt es aber doch hin und wieder mal, und ich würde auch sagen, gar nicht so selten, Fälle, wo man sich über Mängel unterhält, wo man vielleicht in Verhandlungen eintritt, weil man sagt, ja, wir sind jetzt hier am Ende einer Baumaßnahme und stellen fest, hier ist noch einiges mangelhaft, und wo man dann im Grunde im Gespräch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer mal durchspielt, wie gehen wir denn mit den Mängeln um? Und da kommt es ja auch immer wieder mal vor, dass man sich dann am Ende darauf einigt, okay, der Mangel, der muss nicht beseitigt werden, da machen wir mal lieber eine Minderung. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass man auch fernab von dieser Regelung in § 13 sich natürlich auf eine Minderung der Vergütung verständigen kann. Das ist dann so eine Art Vereinbarung, die man trifft, vielleicht auch eine Art Vergleich, den man da schließt. Und es ist, das ist zumindest meine Erfahrung, durchaus ein probates Mittel, um bei Baumaßnahmen, wo es um eine Vielzahl von kleineren Mängeln vielleicht am Ende geht, einfach eine praktikable Lösung zu finden, wo man dann sagt, man spart sich jetzt das monatelange Nachbessern an einigen Stellen und akzeptiert halt den Mangel so, wie er ist, aber vereinbart eben im Gegenzug eine Vergütungsminderung. Wie ist da eure Erfahrung? Also ich habe das immer als recht sinnvolle Lösung bei schwierigen Konflikten betrachtet.
Würde ich voll unterschreiben. Das ist letztlich der Königsweg. Ich muss nicht mehr über Unmöglichkeiten und Unverhältnismäßigkeiten und Unzumutbarkeiten diskutieren, sondern ich diskutiere über den Mangel und ich kann im Verhandlungsweg an diesen Mangel ein Preisschild hängen. Egal, ob es da jetzt wirklich ein Minderungsrecht gibt oder nicht und ob ich jetzt eine Minderung ausüben kann und ob ich die vielleicht nicht ganz so leicht handhabbaren Minderungsregelungen des BGB dann auch anwenden muss. Die haben wir jetzt ganz ausgespart. Die sind auch sehr akademisch und vielleicht überhaupt nicht praktisch handhabbar und mich dann irgendwo in rechtliche Unsicherheiten begebe, am Ende des Tages konfrontativ doch wieder vor Gericht zu stehen über einen Minderungsbetrag. Also natürlich bitte immer zusammensetzen, immer eine Lösung suchen und nur weil hier die Minderung steht, heißt das nicht, dass man eine minderungsgleiche Wirkung auch durch Vereinbarung erzeugen kann bei jedem Mangel.
Und da möchte ich noch eine Kleinigkeit ergänzen, die vielleicht an den Zusammenhang nochmal als Spezialfall reinfällt, wieder aus der Straßenbauvergangenheit heraus. Im Straßenbau gibt es ja die sogenannten Abzugsregelungen. Da wird im Prinzip eine Minderung im Vertrag schon vereinbart. Ich sage jetzt mal, vor allem wenn es um irgendwelche Dicken geht von Fahrbahnen, von Tragschichten etc. Und die können eben fertigungsbedingt vielleicht nicht ganz so sauber gebaut werden. Es kann mal sein, dass die ein bisschen dicker ausfallen, ein bisschen dünner ausfallen. Dann wird im Vertrag schon vorher festgelegt, für jeden Zentimeter, Millimeter, der weniger kommt, wird halt ein Betrag X abgezogen. Im Prinzip ist es aus der Dogmatik heraus nichts anderes als diese Minderung, nur dass man sich halt an der Stelle vielleicht dann schon mal vorvertraglich darauf einigt, wie man denn mit diesem Konfliktfall später umgehen wird. Kann man aus vertragsrechtlicher Sicht durchaus differenziert betrachten, aber ist aus meiner Sicht auch immer ein Beispiel für eine Minderung, die dann auch Probleme eigentlich wegschafft, weil von vornherein klar ist, wie ich mit der Situation umgehe. Ob das jetzt wirtschaftlich dann immer sinnvoll ist, ist vielleicht eine andere Frage.
Thorsten, da ganz eine ketzerische Frage hinein. Ist dir dazu Rechtsprechung bekannt mit Blick auf 310 Absatz 1 Satz 3 BGB?
Mir ist dazu gar keine Rechtsprechung bekannt, weil ich glaube, dass man mit der Abzugsregelung in der Praxis sehr, sehr gut fährt. Also ich glaube, in der Praxis funktioniert es gut. Also das ist jetzt wieder die etwas unjuristische Antwort, aber ich glaube, es wird von Auftraggeber und Auftragnehmern gleichermaßen akzeptiert und geschätzt. Ob das jetzt juristisch alles dann in letzter Konsequenz passt, ja, damit musste ich mich zum Glück nie beschäftigen.
Lassen wir es mal so stehen, würde ich sagen. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.